Schönen guten Morgen. Vielen Dank, Matze, für die tolle Einleitung. Wir haben heute einen sehr interessanten Text. Wir dürfen gespannt sein. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Weißt du noch? Diese Fragen hört man auf vielen Klassentreffen, auf Jubiläen oder Familienfeiern. Da hat man etwas gemeinsam erlebt. Da werden die alten Geschichten wieder lebendig. Man denkt an Menschen mit ihren Eigenarten, an Dinge, die vielleicht schiefgelaufen sind. Alles, was man einfach nicht vergessen kann. Weißt du noch? Diese Frage kann ich nur einem Menschen stellen, mit dem mich etwas verbindet, mit dem ich eine gemeinsame Geschichte habe. Weißt du noch? Darum geht es auch in einer Begegnung mit Jesus, in der er seinem Jünger Petrus zeigt, worauf es ankommt. Sie steht ganz am Ende des Johannesevangeliums. Wir finden diesen Text im Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Dort heißt es: Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias oder auch Genezareth. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antwortete ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in die See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch da drauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern fragte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Herr, wir bitten dich nun, deinen guten Heiligen Geist zum Rechten reden und hören. Amen. Jesus war von den Toten auferweckt worden und begegnete seinen Jüngern hier zum dritten Mal. Wörtlich heißt es, er offenbarte sich. Ich kann Jesus also nur begegnen, wenn er sich offenbart. Kein Mensch kann festlegen, wann er das tut oder wie er es macht. Es geht immer von ihm aus. Jede Begegnung mit Jesus bringt mich näher zu ihm. Beim ersten Mal ging es um alle Jünger, damit sie selber sehen konnten, dass er auferstanden ist. Später erschien er wegen Thomas, weil er nicht glauben konnte, dass Jesus wirklich lebt. Und diese dritte Offenbarung hat nur ein Ziel. Jesus will Petrus näher zu sich ziehen. Er will ihm Mut machen und ihm eine wichtige Frage beantworten. Und das tut Jesus durch Erinnerung. Dieser Bericht ist voller Andeutung an gemeinsame Erlebnisse, an den Fischzug, an die Begegnung mit Jesus auf dem See, an die Speisung der 5000, an das Abendmahl. All das brauchte Petrus, um sich zu erinnern, um zu begreifen. Die Jünger waren hier am See Genezareth, dort, wo alles angefangen hat, wo Petrus zum ersten Mal Jesus begegnet ist. Und sie waren hier, weil Jesus es ihnen gesagt hatte. Bisher hatten alle Begegnungen nach der Auferstehung in Jerusalem stattgefunden. Aber jetzt waren sie wieder in Galiläa. Alles war wie früher. Und doch nicht ganz, denn Petrus war nicht mehr derselbe. Sein Versagen, das Verleugnen Jesu, lag ihm schwer auf der Seele. Er hatte immer noch im Kopf, wie Jesus gesagt hatte, ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber sagte zu ihm, und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber er redete noch weiter, auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und er hatte Jesus verleugnet. Er hatte versagt. Und er stand noch immer zwischen Jesus und ihm. Vor allem, seit Jesus wirklich auferstanden war und lebte, war er jetzt noch geeignet, um Jesus nachzufolgen? Durfte er denn noch bei ihm sein? Galt der Auftrag immer noch, dass er Menschen für das Reich Gottes einladen sollte? Und wie war es mit dem Versprechen, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen will? Nach diesem Versagen war er doch disqualifiziert und nicht mehr geeignet. Petrus ist wieder da, wo alles angefangen hat. Aber er ist, wie gesagt, nicht mehr derselbe. Und er ist hier mit 6 anderen Jüngern, von denen jeder auch seine Geschichte, seine Lasten und Eigenarten mitbringt. Er ist hier, weil Jesus es ihm gesagt hat, am See in Galiläa, in seiner alten Heimat. Aber was sollte er hier? Nachdem Jesus auferstanden war, hatte er seinen Jüngern nicht gesagt, was sie tun sollten. Petrus war der Erste in der Aufzählung der anwesenden 7 Jünger. Er spricht in die Stille und Ratlosigkeit. Ich gehe fischen. Und die restlichen Jünger antworten, wir kommen mit dir. Ist es Zufall, dass er an der Spitze steht? Des Textes wohl kaum. Er scheint trotz seiner Verleugnung noch immer der führende Jünger zu sein. Sein Wort hat immer noch Gewicht. Er bleibt nicht nur in der Gemeinde, sondern er behielt offenbar auch seine führende Position unter den Jüngern. Sonst wären die restlichen Jünger ihm nicht widerspruchslos gefolgt, denke ich. Ich bin mit Sicherheit kein Prophet, aber ich möchte mal steil behaupten, dass jeder von uns auf die eine oder andere Weise schon mal einen Glaubensschiffbruch erlitten hat. Ein Scheitern im Glauben oder trotz Glauben. Die Ansage von Petrus, ich gehe jetzt fischen, und das unmittelbare Folgen der restlichen Jünger darf und soll für uns ein Hinweis sein, dass wir bei Versagen nicht automatisch alles hinwerfen müssen, sondern Kraft der Vergebung weitermachen dürfen. Ich finde, das ist eine gute Nachricht. Ein geistlicher Führer, der derart scheiterte wie Petrus, ist doch ganz offensichtlich in unseren Augen eigentlich nicht der Richtige für die Aufgabe. Und trotzdem hält Jesus an ihm fest. Er hat es ihm ja auf den Kopf zugesagt, was passieren wird. Auch dafür ist er ans Kreuz gegangen. Dass Petrus wieder fischen will, ist eine weise Entscheidung. Petrus macht, was er kann und wo er sich auskennt. Dann können wir ein wichtiges Prinzip entdecken. Weißt du nicht, wenn du nicht weißt, wo dich Jesus gerade braucht, dann fang bei dem an, was du kannst. Such dir nicht zuerst irgendetwas Neues, sondern fang dort an, wo deine Gaben liegen, was du gelernt hast. Bis Jesus weitere Instruktionen gibt, füllen die Jünger die Zeit des Wartens nüchtern mit Arbeit aus. Aber in jener Nacht fingen sie nichts, so heißt es. Interessant ist, dass bis in unsere heutige Zeit nachts am See Genezareth gefischt wird. Das war also keine Laune der Jünger, sondern üblich. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Der Morgen dämmert. Das Boot nähert sich dem Ufer. Es sind etwa noch 90 bis 100 Meter zu bewältigen. Alle sind müde, erschöpft und frustriert. Und am Ufer stand Jesus, aber sie erkannten ihn nicht. Ja, aber, möchte man sagen, haben die dann gar nichts dazu gelernt? Maria hielt Jesus ja auch zunächst nach der Auferstehung für den Gärtner. Da sollte man doch meinen, dass die Jünger bei ungewöhnlich auftretenden Situationen wacher sein sollten. Die Antwort muss wohl einfach lauten: Die Jünger haben offensichtlich nicht ständig mit Wundern gerechnet. Ich denke, das geht uns auch so. Dazu waren sie zu sehr in ihrem Alltag verhaftet. Und außerdem war das Boot ja noch gut 100 Meter vom Ufer entfernt. Jesus stand am Ufer und sieht die Jünger kommen. Das ist für uns auch ein gutes Bild. Wenn auch wir mal fruchtlose Zeiten haben und Jesus nicht erkennen, so dürfen wir wissen, dass er uns sieht. Er steht da und sieht uns. So frustrierend möglicherweise gerade deine Lebenssituation auch ist, du darfst wissen, Jesus steht da. Er sieht dich. Er erwartet und sorgt für dich. Eine gute Nachricht, oder? Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der großen Menge an Fisch. Kinder, was für eine unglaublich persönliche und liebevolle Ansprache. Aufgrund der Entfernung muss Jesus wahrscheinlich laut gesprochen haben. Eigentlich hätte es jetzt bei den Jüngern klingeln müssen, denn so hatte er sie auch in der Vergangenheit bereits angesprochen. Diese Anrede konnte aber auch von irgendeinem Höhergestellten benutzt werden. Offensichtlich gingen die Jünger von Letzterem aus, denn sie erkannten Jesus noch immer nicht. Vielleicht war aber auch nicht nur seine äußere Gestalt anders, sondern auch seine Stimme. Man weiß es nicht. Die anschließende Frage, habt ihr nichts zu essen, ist grammatikalisch so gestellt, dass die Antwort nur Nein sein kann. Eigentlich eine komische Frage, möchte man meinen. Denn vom Ufer aus muss man aufgrund des fehlenden Tiefgangs gesehen haben, dass kein Fang an Bord war. Aber auch hier zeigt sich, dass Jesus keine unbedeutende Plauderei mit den Jüngern führt, um ins Gespräch zu kommen. Bei Jesus hat jedes Wort seinen Sinn und Platz. So auch hier. Denn in der Rückschau werden die Jünger sicher verstanden haben, dass sie ohne Jesus nichts tun können, unversorgt bleiben und dann in Folge auch keine Menschenfischer werden können. In Konsequenz dessen spricht er weiter: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Warum gerade rechts auswerfen, wird sich vielleicht mancher von uns fragen. Hätte Jesus die Fische nicht auch auf die linke Seite dirigieren können? Klar hätte er das. Davon bin ich fest überzeugt. Aber hier geht es um Symbolik, wie so oft. Jesus gibt nicht zufällig die Richtung vor. Wenn von der Rechten die Rede ist, dann ist sie zu einem Bild für Gottes Macht geworden. Zum anderen ist sie ein Bild für die Gnade Gottes, des Segens und der Verheißung. So wird es in der Bibel bezeugt. Also rechts ist wichtig. Und sie fanden. Sie warfen das Netz wie angewiesen aus und konnten es aufgrund der Menge nicht mehr hochziehen. Der noch Unbekannte muss eine erstaunliche Autorität ausgestrahlt haben, dass die 7 erfahrenen Männer, darunter Berufsfischer wie Petrus und die Söhne des Zebedeus, gehorchen. Die Jünger merken, wer dem Wort dieses Mannes folgt, geht nicht viel. Sie konnten das Netz wegen der Menge nicht mehr hochziehen. Normalerweise wird das Netz hochgehievt und mitsamt dem Inhalt ins Boot geschüttet. Das war nun offensichtlich nicht mehr möglich. Das war schon einmal ganz zu Beginn Jesu Wirkungsgeschehen, in dessen Folge ausgerechnet Petrus vor Jesus Schreck erfüllt niederfiel und Jesus dann zu ihm sprach: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fischen. Spätestens jetzt hätte bei Petrus, so möchte man doch meinen, doch der berühmte Groschen fallen müssen. Aber nein, es ist Johannes, der Petrus erst vollends aufs Gleis setzen muss. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, das ist Johannes, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in die See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Es ist der Herr. Er muss es sein. Weißt du nicht mehr, Petrus? Genau wie damals. Weißt du nicht mehr? Stell mir vor, dass er es nur halblaut Petrus und nur Petrus mitgeteilt hat. Johannes hätte das Wissen ja auch für sich behalten können, aber das tut er nicht. Zeigt zum einen, dass die beiden eine sehr enge Beziehung, eine enge Vertrautheit zueinander hatten. Die wiederum zeigt, dass diese zu den hervorragendsten Gestalten im Jüngerkreis gehören, die beiden. Zum anderen wird offensichtlich, dass Johannes sich in seiner Bedeutung und Bescheidenheit nicht die Rolle des Führers oder Sprechers einnehmen will. Das ist nicht mein Job. Deswegen unterrichtet Johannes Petrus entsprechend. Der soll entscheiden, wie es weitergehen soll. Jetzt gibt es für Petrus kein Halten mehr. Die Einschätzung des Johannes war vielleicht der letzte Schubs, den Petrus noch zur Erkenntnis brauchte. Er schnappt sich sein Obergewand, denn er war nackt. Kleiner Einschub, vermutlich nicht ganz, denn bei den gläubigen Juden trugen die auch die Fischer zumindest noch ein Lendentuch. Er wirft es sich über, denn dem Sohn Gottes kann man ja schließlich nicht nur mit einem Lendentuch bekleidet begegnen, und gürtet sich und steigt über die Badeleiter vorsichtig ins Wasser, damit er keinen Kälteschock kriegt. Das steht da wahrlich nicht. Er steigt nicht ins Wasser, nein, er wirft sich in die See. Da ist wieder der alte Petrus. Das passt zu ihm, ganz oder gar nicht. Es hält ihn nicht mehr auf den Füßen. Er muss unbedingt als Erster bei Jesus ankommen. Die etwa 90 Meter bis zum Ufer mit dem Boot zu fahren und mit den anderen gleichzeitig anzukommen, das kam für ihn überhaupt nicht in Frage. Tatsächlich kamen die restlichen Jünger aufgrund der geringen Entfernung nur wenig später am Ufer an. Und weil sie den wunderbaren Fang nicht preisgeben wollten, zogen sie das Netz im Wasser hinterher. Interessant ist an dieser Stelle, dass Jesus nach der Anlandung die übrigen Jünger, zu denen ja auch Johannes zählte, nicht tadelte. Denn er hatte doch auch nach Fisch verlangt. Denn sie hätten ja auch alle gleichzeitig ins Wasser springen können. Aber dann wäre das Boot möglicherweise und der Fischfang sowieso verloren gewesen. Dass Petrus als erster bei Jesus sein wollte, entsprang allein der überschäumenden Liebe und der Freude des Petrus, der alles Übrige vergisst und zurücklässt, um nur eins zu erreichen, die Nähe Jesu. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihm, desgleichen auch den Fisch. Jetzt wird's gemütlich. Man stelle sich vor, die Jünger waren die ganze Nacht auf See, haben einen knurrenden Magen, haben gerade in einem letzten großen Kraftakt die Anlandung der Fische vollbracht und nicht zuletzt die große Freude über den anwesenden Herrn. Und dann das, ein glühendes Holzkohlenfeuer und darauf duftender Bratfisch und duftendes frisches Brot. It's barbecue time, fällt mir dazu nur ein. Hamburger gab es ja damals noch nicht oder Fleischbällchen, die mein Hund so sehr liebt. Aber die Essgewohnheit meines Hundes soll jetzt nicht Thema sein. Bratfisch wird frisch gebacken und frisch gebackenes Brot waren mit Sicherheit auch äußerst verführerisch. Wie viel Fisch und Brot tatsächlich auf dem von Jesus vorbereiteten Grill lagen, lässt sich schwer sagen. Warum? Weil das Zahlwort fehlt. Es könnte also nur ein Fisch und ein Brot gewesen sein oder eben auch mehr. Auf jeden Fall muss es nicht ausreichend gewesen sein. Warum so wenig essen, könnte man jetzt fragen. Die haben doch alle Hunger. Wenn Jesus schon ein Wunder tut, warum dann nicht ganz? Er war mit Sicherheit nicht auf den Fischzug der Jünger angewiesen. Warum also? Das Wunder des Fischzugs ist allein um der Jünger willen geschehen. Sie sollten dadurch ihn als den Auferstandenen und seine Macht erkennen. Eine wichtige Zwischenerkenntnis: der Herr braucht uns nicht. Aber wir brauchen ihn. Denn ohne ihn können wir nichts tun. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Jesus könnte, wie gesagt, ohne Probleme auf die gefangenen Fische verzichten und nur durch ein Wunder speisen. Aber das tut er nicht. Er will die Jünger in seine Arbeit mit einbeziehen. Das Wort jetzt ist in diesem Zusammenhang wichtig. Jetzt, nach meiner Verheißung und eurem Gehorsam, habt ihr genug Fische. Ohne Verheißung und ohne Gehorsam würdet ihr nichts fangen. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Petrus steigt in das Boot. Er gehorchte als Erster, so wie er als Erster bei Jesus war. Um die Fische bringen zu können, musste das Netz zuerst vom Boot gelöst werden. Er stieg also ins Boot und zog alleine das Netz mit den großen Fischen an Land. Fällt Ihnen an dieser Situation etwas auf? Während die anderen Jünger das mit Fischen gefüllte Netz kaum hinter dem Boot herziehen konnten, hören wir jetzt, dass Petrus das Netz auf Anweisung von Jesus alleine auf das Land zog. Übermenschlich. Komisch oder auch nicht. Wir können auch daraus wieder etwas lernen, dass wenn Jesus uns eine Aufgabe gibt, dann gibt er uns auch dazu die nötige Kraft. Dazu passt auch, dass das Netz als Bild für das Werk der Mission trotz des Gewichtes nicht zerriss. So einfach ist das. Die übrigen Jünger werden beim Zählen wohl geholfen haben. 153 große Fische. Warum diese Zahl? Wie immer wird diese Zahl von Jesus nicht zufällig gewählt worden sein. Allerdings sind sich die Ausleger da nicht einig und es gibt unterschiedliche Denkansätze und sogar Rechenansätze. Die Rechenansätze erspare ich uns mal an diesem schönen heutigen Sonntagmorgen. Zwei Ansätze fand ich aber ganz charmant. Die erste sieht in den 153 eine symbolische Zahl. Nach dem Kirchenvater Hieronymus waren in der damaligen Zeit insgesamt 153 Fischarten bekannt. Nebenbei gesagt, nur 25 davon kamen in dem See vor. Und im Bild zu bleiben, haben die Jünger also Vertreter aller Fischarten gefangen, sodass man dies so deuten könnte, dass Menschen aller Art gerettet werden sollen. Ganz interessant vor diesem Hintergrund des von Jesus gegebenen Missionsbefehls in alle Welt. Der zweite Ansatz konzentriert sich nur auf die Zahl 3. 150 werden gerettet und die 3 stellt den dreieinigen Gott dar, der eng mit den Geretteten in Verbindung steht und sie ans Ziel bringt. Wie gesagt, mit letzter Weisheit lässt sich diese Zahl nicht aufklären. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und halte das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch den Fisch. Wir kommen langsam zum Ende. Die Fische sind an Land gezogen, sind gezählt und die von Jesus zusätzlich gewünschten Fische sind ausgenommen und abgegrillt. Jesus spricht den erlösenden Satz, kommt her zum Frühstücken. Was für ein schöner Satz. Jesus lädt ein und nicht umgekehrt. Wie muss das in den Ohren der abgekämpften Truppe geklungen haben? Ruhe und Nahrung. Und dann bricht er wie früher das Brot und auch den Fisch und teilt einem jeden aus. Wisst ihr noch, wird der eine oder andere, wenn auch nicht gesprochen, aber wohl gedacht haben, es ist genauso wie damals. Bis in die Wortwahl werden sie an die Speisung der 5000, an das Abendmahl erinnert. Es kann nur der Messias sein, geht gar nicht anders. Und deswegen fragt auch keiner Jesus. Es war viel zu offensichtlich. Der Eindruck war einfach zu stark. Ja, es ist der Herr. Es ist genauso wie damals. Wisst ihr noch? Auf den Herrn kommt es an. Das durften wir heute wieder neu hören und vielleicht sogar neu entdecken. Die Begegnung mit dem Auferstandenen ist nicht machbar. Er macht es. Der Herr allein füllt das Netz, nicht wir. Wir brauchen Jesus für unseren Dienst und nicht umgekehrt. Der Herr lädt zu sich ein. Im Mahl haben wir Gemeinschaft mit ihm. Er ist unsere Kraftquelle. Amen.